Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen an diesem wundervollen Sonntagmorgen bei uns. Ich stehe hier mitten im Geschehen. Wir haben das Thema Spielzeuge von Gott und ich bin schon sehr gespannt, wie Danilo heute unsere Predigt gestalten wird mit diesen Spielfiguren. Und ich möchte gar nicht groß darauf eingehen, weil er dann das Ganze in Szene setzen wird. Ich möchte aber ein paar Gedanken mit euch teilen. Was würdest du daraus schließen, wenn ich dir sagen würde, dass der Benzinpreis von den heute schon hohen 2 Franken morgen schon auf 5 Franken steigt? Dass der Goldpreis von 1800 pro Unze nächste Woche bei 3000 Franken pro Unze läge? Dass der Erdgaspreis von 1,60 pro Kilo auf 6 Franken pro Kilo steigt? Dass in einer Woche das Kilo Mehl schon 10 Franken kostet? Ja, man macht sich Gedanken, überlegt sich, warum steigen dann diese Preise? Und man wird wahrscheinlich schlussfolgern, das hat mit politischen Entscheidungen zu tun. Die Preisentwicklungen spiegeln nämlich die politischen Entwicklungen in unserem Land und auf der ganzen Welt. Das merken wir auch in der jetzigen Lage. Für wohlhabende Menschen ändert sich vielleicht nicht viel. Man murrt ein bisschen über die Preise, denkt sich, ja, jetzt ist es vielleicht Zeit für ein Elektroauto. Jetzt sollte ich vielleicht die Erdwärmepumpe in meinem Haus installieren. Kauft keine Goldkette, sondern eine Silberkette für die Frau zur Hochzeit, zum Hochzeitstag. Andere Menschen treffen diese Preiserhöhungen viel stärker als uns. Was bleibt uns dann? Die Hoffnung, dass alles wieder gut wird. Das Vertrauen in unseren großen Gott. Ich habe mit Danilo abgemacht, dass ich die Bibeltexte von heute nicht vorlese, weil er das Ganze in Szene setzt. Habe gestern Abend dann noch einen Bibeltext auf meiner Bibel-App gelesen, den ich euch jetzt gerne auch vorlesen möchte. Es ist aus Habakuk 3, 17. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Amen. Ich möchte mit uns beten. Unser großer Gott, unser starker Gott, du stehst über solchen Preisentwicklungen. Du stehst über politischen Entwicklungen. Du stehst über allen Veränderungen, die es im Moment gibt. Du siehst uns mitten in unserem Alltag. Wir dürfen immer wieder zu dir kommen. Wir dürfen dir vertrauen, dass alles gut kommt. Wir dürfen auf dich hoffen, auf deine Botschaft, auf Jesus hoffen, der uns gerettet hat. Jesus, der auch wiederkommt, uns wieder retten wird. Danke, dass wir bei dir Frieden finden dürfen. Danke dir, dass du auch heute dein Wort an uns richtest. Danke dir, dass du Danilo segnest, der uns das Wort von dir heute weitergibt. Wir loben und preisen dich. Amen.
Guten Morgen miteinander. Ich erzähle euch eine Geschichte, die ihr im 2. Königebuch Kapitel 6 und 7 nachlesen könntet. Die Geschichte spielt in Samaria. Das war die Hauptstadt des sogenannten Nordreichs. Janni, kannst du mal die Karte von Israel zeigen? Ihr seht da blau eingezeichnet das Nordreich, das man auch Israel nannte, und gelb eingezeichnet das Südreich, das man auch Juda nannte. Und das war so, dass nach den berühmten Königen David und Salomo das Reich geteilt wurde. Und nur noch im Südreich, im Gelben, in Juda, herrschten biologische Nachfahren von David und Salomo, während sich im Blauen, im Reich Israel, die Könige, die Königsfamilien abwechselten. Und so wechselten auch die Hauptstädte. Und im Moment ist also Samaria die Hauptstadt von Israel. Samaria wurde belagert von einem König Ben-Hadad, der kam von Damaskus, auch das seht ihr noch auf der Karte oben, runter vom Königreich Aram, und er belagerte also die Stadt Samaria. Und die Belagerung dauerte schon einige Zeit an, sodass die Bibel uns davon berichtet, dass ein Eselskopf für 8 Silberstücke gehandelt wurde und ein gewisses Maß Taubenmist für 5 Silberstücke. Ja, ihr fragt euch vielleicht, was macht man in der belagerten Stadt mit Taubenmist, dass der so wertvoll ist? Ihr könnt es euch denken. Und dann erzählt die Bibel von folgender Begebenheit. Der König der Stadt machte gerade eine Kontrollrunde auf der Stadtmauer, als eine Frau aus dem Volk ihn anrief und um Hilfe flehte. Sie sagte: König, du musst mir helfen. Und der König sagte nicht ohne Ironie: wenn Gott dir nicht helfen kann, wie soll ich dir helfen? Möchtest du von meinem Kühlschrank oder aus meinem Brotschrank? Aber sag, was ist los? Und dann erzählt ihm die Frau und sie sagt: jene Frau da drüben hat gestern zu mir gesagt, komm, wir essen heute dein Kind und morgen essen wir mein Kind. Und so haben wir es gemacht. Wir haben gestern meinen Sohn gekocht und gegessen. Und heute habe ich zu ihr gesagt, komm, gib dein Kind, damit wir es essen. Und dann hatte sie es versteckt. Als der König das hörte, zerriss er seine Kleider. Und das ganze Volk sah, dass der König seine Kleider zerrissen hatte. Und dann rief er dort von der Stadtmauer: ich schwöre bei Gott, dass heute der Prophet Elisa einen Kopf kürzer ist. Und dann sandte der König dann seine rechte Hand, einen Offizier, zu dem Propheten Elisa. Der Prophet Elisa saß mit den Ältesten in seinem Haus. Und dann sagte er ihnen: hört ihr das? Dieser Mörder, der König, der sendet, um mich zu töten. Und er sagte: macht die Tür zu und stemmt euch dagegen. Und dann kam also dieser Offizier. Und der Offizier sagte: im Namen des Königs soll ich dir sagen, dieses Unglück, diese Belagerung, die kommt doch von Gott. Was harren wir noch auf diesen Gott? Und Elisa sagte ihm: der Olivenbaum trägt noch keine Oliven, der Feigenbaum noch keine Feigen, es hat noch keine Schafen mehr auf der Weide. Nein, er wurde noch viel konkreter. Er sagte: morgen um diese Zeit wird in Samaria das Kilogramm Mehl für einen Franken, einen Schekel gehandelt. Der Mörder, der Offizier mit dem Kilokommando, der wurde ein bisschen misstrauisch und er sagte: selbst wenn Gott die Schleusen des Himmels öffnen würde, wie soll das geschehen? Und dann antwortete ihm der Prophet Elisa und sagte: du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, aber du wirst davon nichts essen. Der Offizier ging also zurück zum König und berichtete ihm das. Im Lager der Feinde, im Heerlager Arams, geschah unterdessen Folgendes. Die Soldaten, die hörten plötzlich einen ohrenbetäubenden Lärm und sie sagten sich einer zum anderen: der König von Samaria, der hat sicher Söldner aus Ägypten angeheuert, damit sie gegen uns kämpfen. Und es brach da eine Massenpanik aus und die Soldaten ließen alles liegen und stehen und ein jeder floh um sein Leben. Und auf ihrem Fluchtweg ließen sie immer wieder Gegenstände liegen, die sie nicht mehr weiter tragen konnten. Waffen, Kleider, Schmuck. Vor den Stadtmauern Samarias lebten 4 Aussätzige. Die waren in Isolation, sie wurden nicht in die Stadt hineingelassen. Da das ganze Umland vom Feind besetzt war, konnten sie auch nicht einfach weg. Es war also eine sehr missliche Lage, die sie da hatten. Und sie sagten sich an diesem Abend, wir sterben sowieso. Was sitzen wir noch hier rum? Komm, wir gehen ins Lager des Feindes, wir ergeben uns und vielleicht lassen sie uns leben. Also machten sie sich auf in dieses Lager und sie waren ziemlich überrascht, dass das Lager leer war. Und dann gingen sie in ein Zelt hinein und sie aßen sich erstmal satt. Und dann nahmen sie von dort Schmuck und Kleidung und gingen weg und versteckten die Sachen. Und sie gingen ins nächste Zelt und plünderten das ebenso. Und dann hielten sie inne und sie sagten sich, der heutige Tag ist ein Freudentag. Und wenn wir das hier verschweigen, bis der Morgen anbricht, so trifft uns Schuld. Lass uns zurück nach Samaria gehen und dem König davon erzählen. Sie gingen also zurück und erzählten den Wachen von dieser Sache. Es war Nacht, ja. Die Wachen, die gehen zum König. Der König steht auf mitten in der Nacht. Er versammelt seine Berater und er sagt ihnen, ich will euch sagen, was das ist. Das ist eine Falle. Das Heer Arams hat sich versteckt und sie warten doch nur darauf, dass wir rausgehen. Und wenn wir dann auf dem offenen Feld sind, werden sie über uns herfallen, uns töten und die Stadt erobern. Und dann wandte einer, der Berater, wandte ein und sagte, ja, wir könnten doch von den wenigen Pferden, die uns noch geblieben sind, einige losschicken, Kundschafter losschicken, um diese Sache aufzuklären. So verlieren wir höchstens diese Kundschaft und das ist ja nicht mehr, als wir ohnehin schon verloren haben. Und so wurde das dann gemacht. Der König sandte also Kundschafter los in das Lager. Auch die fanden das Lager leer vor und sie folgten dieser Spur von Geräten, von Waffen bis zum Jordan. Das sind 30 Kilometer Luftlinie, ein Weg. Sie sind weg. Als diese Nachricht in der Stadt gehört wurde, gab es für die Bevölkerung in Samaria kein Halten mehr. Der König hatte noch seinen Offizier im Stadttor positioniert, damit er für Ordnung schaue. Aber die Bevölkerung, die floh aus der Stadt und sie traten diesen Offizier nieder, sodass er starb. Und dann ging also das ganze Volk von Samaria ins feindliche Lager und plünderte dort, was sie fanden. Und das war dieser Offizier, zu dem Elisa gesagt hatte, morgen um diese Zeit wird das Mehl in Samaria für einen Schekel gehandelt werden. Und so kam es. Aber der Offizier hatte gesagt, selbst wenn Gott die Schleusen des Himmels öffnen würde, wie sollte das möglich sein? Und da hatte Elisa zu ihm gesagt, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, aber du wirst nichts davon essen. Und es kam genau so, das Volk trat ihn nieder, dass er starb. Wir werden jetzt ein Musikstück hören und ich schlage vor, dass ihr in dieser Zeit diese Geschichte nochmal innerlich durchgeht und dass ihr dazu euch in eine dieser Charaktere versetzt, also in die Frau oder den König, den Propheten Elisa, den Offizier oder die Aussätzigen. Ich möchte mit euch ein paar Gedanken zu dieser Geschichte teilen. Ich habe diesen Bibeltext vor etwa einem halben Jahr ausgewählt schon und alle Parallelen zum Ukraine-Konflikt sind rein zufällig und ich glaube, es lohnt sich auch nicht, sich davon ablenken zu lassen. Ich gehe also jetzt diesen Figuren nach und beginne mit der Frau. Die Frau, die spielt eine Nebenrolle in dieser Geschichte. Ich glaube, es geht einfach darum zu zeigen, wie schlimm die Situation wirklich war in der belagerten Stadt. So schlimm, dass weder menschliche Instinkte wie die Mutterliebe noch Moral irgendeine Rolle spielen. Und der ungeheure Druck des Krieges, der deckt auf, wie es wirklich steht um Nächstenliebe, um das Gesetz von Mose oder um Menschenrechte. Und logisch, wenn man schon bereit ist, einen Menschen zu verspeisen, dann muss man ja eine Abmachung auch nicht mehr einhalten. Und ich frage mich, auf welches moralische Recht sich diese Frau noch beruft, als sie den König um Hilfe anfleht. Und was sie sich eigentlich vom König erhofft, möchte sie, dass er dieses Kind der anderen findet und ihr auch zu essen gibt. Das Baby dieser Frau ist tot, getötet, gegessen. Und das Baby der anderen Frau überlebt diese Tragödie. Und es wächst heran unter den Blicken dieser Frau. Und ich denke, sie muss sich ja schon fragen, weshalb habe ich nicht darauf bestanden, dass die andere Frau ihr Kind zuerst hergibt. Es war ja sogar ihre Idee. Und solche Fragen nagen ein Leben lang. Und wir merken, dass der Krieg frühestens dann wirklich, wirklich vorbei ist, wenn auch die, die ihn überlebt haben, nicht mehr leben. Schauen wir uns den König an. Es ist sehr auffallend, wenn man den Text liest, dass der Name des Königs gemieden wird. Es ist immer die Rede vom König oder von dem Mann. Wahrscheinlich handelte es sich um König Joram. Das ist einer der vielen Könige, von denen es heißt, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Der König in der Stadt ist unter Druck. Er muss die Moral, die Hoffnung der Bevölkerung aufrechterhalten. Er muss zeigen, weshalb es sich lohnt, durchzuhalten und weshalb andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein offener Kampf, ein Fluchtversuch oder Kapitulation mit Tributzahlungen, nicht die beste Lösung sind. Und der König hat auch am meisten zu verlieren, nämlich seine Machtposition. Den Leuten in der Stadt ist es ja vielleicht egal, an wen sie ihre Steuern entrichten, an den König oder an irgendeine fremde Macht. Der König muss sich in der Krise als König erweisen. Er muss die Lösung bringen, aber er ist überfordert. Und das zeigt diese Geschichte mit den beiden Frauen sehr schön. Was könnte der König da noch sagen? Was könnte er tun? Da wird von ihm ein salomonisches Urteil erwartet. Und ironischerweise erinnert diese Situation ja auch an Salomo. Auch da ging es um zwei Frauen, zwei Babys, eines tot, das andere lebt und die beiden Frauen streiten um dieses Baby. Und der König hier sieht sich ja indirekt als Nachfolger von Salomos auf dem Thron. Salomo schaffte es, das Baby leben zu lassen und Recht herzustellen. Dieser König schafft es nicht, er kann es auch gar nicht schaffen. In seiner Stadt werden Babys gegessen, Pferde gibt es noch. Der König ist gescheitert und ich denke, dass er seine Kleider zerreißt, ist nicht nur Ausdruck von seinem Schock, von seiner Trauer, sondern auch von seinem Versagen. Und trotzdem will der König immer noch handeln. Er muss handeln, weil er sich in der Verantwortung sieht. Der Politiker in ihm darf sich keine Untätigkeit vorwerfen lassen. Und die einzige Handlung, die sowohl in seinem Vermögen wie auch in seinem Handlungsrepertoire ist, ist offenbar, diesen Elisa zu töten. Weshalb möchte der König Elisa töten? Elisa ist der Prophet Gottes, er ist Repräsentant Gottes. Und in Samaria wurden offenbar verschiedene Götter verehrt in dieser Zeit. Elisa ist der Prophet des Herrn, also des Gottes von Abraham, Isaac und Jakob. Und für den König ist es irgendwie klar, wenn es ein Gott nicht bringt, dann wird der Servicevertrag mit diesem König gekündigt. Und das bedeutet für den Propheten der Tod. Jetzt ist also der Herr dran und damit Elisa. die Beziehung zwischen dem König und Gott, respektive zwischen dem König und dem Repräsentanten Gottes, Lisa, war nicht immer schlecht. Im Kapitel vor dieser Geschichte lesen wir, dass dieser König Elisa mit Vater ansprach und seinen Ratschlägen gehorchte. Es nimmt mich brennend Wunder, wie es zu diesem Bruch zwischen dem König und diesem Gott kam. Und das sagt uns diese Geschichte leider nicht. Schlussendlich bremst der König die Rettung der Stadt. Er ist skeptisch und möchte lieber noch zuwarten. Es ist nicht seine Lösung, die sich abzeichnet, nicht seine Heldentat. Und ich stelle mir vor, wie dann der König als letztes die Stadt verlässt. Wie er über den toten Offizier steigt und sich an die Worte, an die Prophezeiung Elisas erinnert. Wie er dann zum fremden Heerlager läuft. Er sieht sein Volk feiern, aber ihm ist irgendwie nicht nach Feiern zumute, weil es nicht sein Sieg ist. Offensichtlich ist es der Sieg von Gott, von jenem Gott, dessen Propheten der König ja gerade noch umbringen wollte. Wird der König mitfeiern mit seinem Volk? Für das Volk ist es ja klar, das ist unser König, wir sind gerettet, der feiert. Für ihn fühlt sich das Mitfeiern wahrscheinlich ein bisschen komisch an. Aber ich denke, indem er mitfeiert, kann er ganz neu deuten, auf welcher Seite er stand. Und an seiner Haltung gegenüber diesem Sieg zeigt sich dann auch, ob es ihm um das Wohl des Volkes ging oder ob es ihm eigentlich nur noch um seine Machtposition gegangen ist. Auch der Offizier spielt eine kleine, aber entscheidende Nebenrolle. Er wird vom König vorgeschoben. Er soll töten gehen, er soll für Ordnung schauen. Er ist ein Mitläufer auf der falschen Seite. Mitgegangen, mitgefangen. Die Bibel erzählt die Geschichte vom Offizier am Schluss einfach noch ein zweites Mal. Und das ist ein stilistisches Mittel, wie wenn wir sagen, die Moral der Geschichte ist und das mit dem Offizier. Oder wie wenn wir einen Witz erzählen und dann den springenden Punkt am Schluss einfach nochmal bringen, weil es so gut ist. Der springende Punkt, die Moral, ist hier eine Art Gottesbeweis. Es hätte ja auch sein können, dass das Heer Arams aus irgendwelchen unerklärlichen, zufälligen Gründen abgezogen ist und dass das Ganze gar nichts mit Gott zu tun hat. Aber wegen der Prophezeiung Elisas über den Tod des Offizieren ist es für alle, die das wissen, klar, Gott hat die Aramäer vertrieben, Gott hat den Sieg geschenkt. Am Tod des Offizieren zeigt sich, wer die Fäden in der Hand hat. Gott. Und es zeigt sich auch, was mit denen passiert, die diesem Gott nicht vertrauen. Und ich denke, das ist auch eine Warnung an die Adresse des Königs. Dieses Mal noch genoss der König seine Immunität als König. Aber beim nächsten Mal könnte er an der Reihe sein. Kommen wir zu den Aussätzigen. Die Aussätzigen sind in einer sehr misslichen Lage da vor dem Stadttor. Ich frage mich, wie ihre Beziehung zu den Leuten in der Stadt überhaupt noch ist. Wurden sie lange verpflegt oder waren sie die Ersten, die aufgegeben wurden? Haben sie noch Freunde, Familie in der Stadt? Oder wäre es ihnen vielleicht sogar am liebsten, sie wären die einzigen Überlebenden dieser Katastrophe? Es steht für die Aussätzigen außer Frage, die Stadt zu benachrichtigen. Für sie ist die Frage, wann, noch mitten in der Nacht oder erst am nächsten Morgen. Und dann unterbrechen sie ihre maßlose Selbstbereicherung und sie überwinden sich und sie gehen zurück in die Stadt und sagen dem König eben, dass das Heerlager leer ist. Die Aussätzigen sind die eigentlichen moralischen Helden in dieser Geschichte. Im übertragenen Sinn sind wir diese Aussätzigen, wir, die Christen, die Kirche. Vielleicht sind wir ja sogar zu unserem Glauben an Gott gekommen, wie die Aussätzigen zu ihrem Essen. Es war für uns einfach die beste Alternative in einem schwierigen Leben. Vielleicht war unser Glauben zuerst ein Akt der Kapitulation mit einem überraschend schönen Ausgang. Und das meint Jesus vielleicht, wenn er sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Als Christ in der westlichen Welt fühle ich mich ein bisschen wie die Aussätzigen im Heerlager. Ich habe den Fünfer und Zweckli. Ich habe Hoffnung und Wohlstand. Ich habe Genuss und aber auch eine feste weltanschauliche Orientierung. Und wenn ich ganz ehrlich bin, stimmt das für mich so. Ich habe gar nicht so ein großes Interesse daran, kein persönliches Interesse daran, dass andere, mir fremde Menschen, meinen Gott kennenlernen. Und wenn man sich in der Kirchenlandschaft umsieht, dann erhält man den Eindruck, dass das noch häufig so ist. Das würde natürlich niemand so zugeben. Ich denke, dass Kirchen, die sich nur um sich selbst und ihre Bedürfnisse drehen, ähnlich sind wie die Aussätzigen im fremden Heerlager. Noch knapp davongekommen, aber irgendwie nicht bereit, den anderen weiterzuhelfen. Und ich kann nicht anders, als diese Geschichte auch als eine sehr kritische Anfrage an mich persönlich zu verstehen. Ich glaube, wir dürfen nicht warten, bis der Morgen anbricht. Selbst wenn wir ahnen, dass unsere gute Nachricht, der frohen Botschaft, gar nicht geglaubt wird. Und in diesem Sinn möchte ich diese Geschichte auch mit dem Vers, den ihr im Faltblatt habt, in Apostelgeschichte 4, Vers 20 verbinden. Da heißt es, denn wir können nicht anders, als von dem reden, was wir gesehen und gehört haben. Kommen wir zum Propheten. Der Prophet sitzt mit den Ältesten in seinem Haus. Ich habe den Eindruck, dass er so ein bisschen die graue Eminenz ist, da eine, vielleicht auch die politische Opposition. Und ich frage mich, weshalb engagiert er sich nicht mehr? Weshalb lässt er sich nicht einbinden in die Regierungsgeschäfte? Hat er Frust oder Angst vor dem König? Hat er Angst vor dem fremden Heer? Ist er überhaupt persönlich betroffen von dieser Belagerung, von dieser schlimmen Situation? Ich weiß es nicht. Und vielleicht ist es auch egal, weil der Prophet Elisa spielt eigentlich gar keine Rolle. Er ist nur wichtig als Repräsentant Gottes. Und deshalb möchte ich mich auch gar nicht länger mit dem Propheten aufhalten, sondern gleich zu Gottes Rolle in dieser Geschichte übergehen. Genauso wie Elisa sich vornehm zurückhält, sich nicht einbinden lässt, abwartet, so wartet auch Gott. Und die Hilfe von Gott kommt zu spät, für einige Menschen zu spät. Und man kann sich fragen, weshalb wartet dieser Gott so lange? Weshalb greift er nicht früher ein? Fragen wir uns doch umgekehrt, weshalb Gott schlussendlich überhaupt noch eingreift. Und vielleicht hilft uns das, zu verstehen, weshalb Gott so lange gewartet hat. Da sehe ich drei mögliche Gründe. Erste Möglichkeit, es gibt keinen Auslöser für Gottes Eingreifen. Gottes Handeln ist provokativ willkürlich. Vielleicht hatte Gott eine gewisse Vorstellung, wie die Dinge sich entwickeln, und dann hat er sich nochmal anders überlegt. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Auslöser beim Propheten liegt. Dass sich also Gott bitten lässt oder vielleicht sogar befehlen. Gott wartet auf den Ausspruch des Propheten. Und weil sein Prophet jetzt halt diese Rettung prophezeit hat, muss Gott eingreifen. Und wenn Elisa nichts gesagt hätte, hätte Gott auch nicht eingegriffen. Vielleicht liegt der Auslöser auch beim König. gerne würde ich das Kleiderzerreißen des Königs als einen Bußakt des Königs vor Gott verstehen. Dass also der König eine innere Zerbrochenheit erlebt und dass Gott auf diese Zerbrochenheit gewartet hat und dann eingreift. Doch leider lässt der Text diese Interpretation nicht zu, weil es kommt beim König nicht zu dieser inneren Zerbrochenheit, sondern zum Bruch mit Gott. Und vielleicht hat Gottes Warten ja sogar genau diese Eskalation zum Ziel. Gott will aufdecken, wie es wirklich steht um die Moral, um Vertrauen, um Glaube an Gott. Vielleicht kritisiert Gott beim König diesen Servicevertrag-Gedanken, diese Vorstellung. Vielleicht möchte Gott nicht einfach ein Gott unter vielen Göttern sein, der manchmal eingreift, aber man kann ja nicht genau wissen, ob es dieser Gott war oder vielleicht dann doch ein anderer. Gott möchte nicht mehr ein Gott unter vielen sein. Und er spielt diese religiösen Spielchen nicht mehr mit. Und so versucht Gott den König über sein Vermögen hinaus. Und Gott geht über Leichen. Und ich habe den Eindruck, dass diese Härte Gottes in unserem Leben heute auch noch erlebbar ist. Gott möchte das natürlich als Güterabwägung verstanden haben. Gott ist bereit, schlimme Dinge in Kauf zu nehmen, um seine Ziele zu erreichen. Er wirbt mit dem Tod des Offiziers, also eigentlich um das Herz des Königs und damit um das Herz der ganzen Stadt. Und ich denke, dass auch wir, wenn wir diese Härte Gottes erleben, das als Werben Gottes verstehen, einordnen können. Versuchen können mindestens. Ich kann dieses Vorgehen Gottes teilweise verstehen, aber es regt sich in mir auch Widerstand. In dieser Geschichte streiten also der König und Gott miteinander. Aber der König ist nicht einfach der Bösewicht. In seiner Selbstwahrnehmung, nämlich, vertraut der König immer noch auf Gott. Er lässt ja den Offizier fragend ausrichten und sagt, dieses Unglück kommt doch von Gott, weshalb harren wir noch auf diesen Gott? Und harren ist ein Wort, das in den Psalmen häufig vorkommt. Der König hält sich für einen gläubigen Menschen. Und ich weiß nicht, ob Gott in seinem Handeln dieser Selbstwahrnehmung des Königs gerecht wird. Es scheint mir, dass also nicht eine religiöse Gleichgültigkeit oder ein Misstrauen gegenüber Gott beim König in Hass umschlägt, sondern es scheint mir vielmehr, dass ein Vertrauen auf Gott da dem Frust und der Verbitterung weichen muss. Dem König ist einfach der Geduldsfaden gerissen. Und ich verstehe schon, wie man da ungehalten wird über diesen Gott. Es fehlen uns noch Puzzleteile in dieser Geschichte, um ein abschließendes Urteil über den König und ein abschließendes Urteil über Gott zu fällen. Gottes Gerechtigkeit bleibt aus unserer Sicht ein bisschen in der Schwebe und ich weiß auch gar nicht, woran wir sie festmachen könnten. Angenommen, wir wüssten jedes Detail in dieser Geschichte, ich kann mir vorstellen, dass auch dann das Bild noch uneindeutig bliebe. Und vielleicht ist ja das auch Ziel. Gott möchte uns das Urteilen über ihn abgewöhnen. Vielleicht möchte Gott in uns jene Haltung abringen, die wir auch gegenüber unseren Allernächsten, gegenüber unseren Ehepartnern, gegen unseren Kindern, unseren Eltern immer wieder aufbringen müssen. Weil auch dort treffen wir immer wieder so auf private Logiken, die uns herausfordern. Vielleicht möchte Gott, dass wir manchmal zu sagen bereit sind über Gott, er ist halt so und wir lieben ihn wirklich, wie er ist. Amen.
Vielen Dank, Danilo, für das Inszenieren hier der Bibelgeschichte. Wir waren, glaube ich, alle gespannt dabei. Ich habe schon lange nicht mehr eine Geschichte so handelnd erlebt, besonders als du da rausgelaufen bist und man sich wirklich vorgestellt hat, das sind jetzt 30 Kilometer Luftlinie, wie du gesagt hast. Und ich nehme mit, dass wir nicht urteilen sollen und auch dein Schlusswort, dass wir Gott so lieben, wie er ist und er liebt uns so, wie wir sind. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich wünsche allen einen wunderschönen Sonntag. Genießt das schöne Wetter. Adi miteinander.
Also ich spreche zuerst noch den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und erzögere nicht länger, dir Frieden zu schenken. Amen.